Und damit herzlich willkommen zu den Mediennachrichten für den 18.04.2018. Und vielleicht sind das ja auch die letzten Mediennachrichten, also die allerletzten, die ihr je hören werdet in eurem Leben. Schließlich soll der UKW-Rundfunk ja abgeschaltet werden. Und dann wird es nie wieder Radio geben oder so ähnlich. Ich habe mich mal damit beschäftigt, was an der ganzen Panikmache so dran ist. Ich und andere von Radio Korax, also überwiegend andere, machen aber nicht nur Radio, sondern arbeiten auch zum Beispiel in einem Dokumentarfilm, so wie Markus. Markus arbeitet in einem Dokumentarfilm über queere Aktivistinnen und Aktivisten auf der ganzen Welt. Denn LGBT, QI und weitere Gleichberechtigung ist nicht nur in Deutschland ein aktuelles Thema. In vielen Ländern gibt es noch viel kompliziertere Verhältnisse, was Anerkennung und Rechte von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transgendern, Intersexuellen, queeren Menschen angeht. Mit Gesetzen in einem anderen Land geht es dann auch weiter. Denn in Russland wird der verschlüsselte Messenger-Dienst Telegram künftig vom Staat gesperrt werden. Warum das passiert und was die Konsequenzen für die russischen Bürger und auch Journalistinnen sind, das hat sich Lorenz angeschaut. Auf einen anderen Messenger, nämlich Twitter, reden wir dann auch über unseren Tweet der Woche, über eine Geschichte von einer bäuerischen Zauberbuben. Jetzt kommen wir aber erstmal zu den digitalen Kurznachrichten der Woche.
Hallo und herzlich willkommen zu den Mediennachrichten Mediennews, wo wir auf die vergangene Woche zurückblicken und schauen, was in der Welt der Medien und der Technik so passiert ist. Das Bundeskriminalamt verbietet TÜV-IT-Interviews zum Staatstrojaner zu geben. Davon berichtet netzpolitik.org. TÜV-IT wurde damit beauftragt, den Staatstrojaner auf Einhaltung verfassungsrechtlicher und gesetzlicher Vorgaben zu überprüfen. Über die Ergebnisse der Untersuchung des Staatstrojaners dürfe das Unternehmen TÜV-IT allerdings nicht sprechen. Der Staatstrojaner ist seit letztem Jahr großflächig im Einsatz und dient dazu, auf deutsche Computer und Handys zuzugreifen und diese zu überwachen. Die EU-Kommission will heute einen Gesetzesvorschlag zum Schutz von Whistleblowern vorstellen. Das berichtet die Süddeutsche Zeitung. In einem Bericht sei davon die Rede, dass Whistleblower aus Angst vor Vergeltung keine Informationen enthüllen. Bereits im Oktober letzten Jahres forderte das Europaparlament in einer Abstimmung einen EU-weiten Schutz von Informanten. Dabei seien mit Informanten sowohl Angestellte von privaten und öffentlichen Einrichtungen sowie Praktikanten und Ehrenamtliche gemeint. Frankreich kündigte an, einen eigenen Messenger zu entwickeln. Wie Reuters.com berichtet, plant die Regierung Frankreichs, einen eigenen verschlüsselten Messenger zu entwickeln. Hintergrund hierfür ist die Angst vor Spionage von privaten Konversationen zwischen Regierungsvertretern. Bei anderen verschlüsselten Messenger-Diensten wie WhatsApp oder Telegram seien die Server nicht in Frankreich stationiert, was einen Angriff auf die Server erleichtern würde. Eine Testversion eines eigenen Messengers werde bereits von rund 20 Regierungsmitarbeitern getestet. Bisher nutzen Regierungsvertreter und auch Präsident Emmanuel Macron den russischen Messenger-Dienst Telegram. Der jüngste Datenskandal um die Weitergabe von Facebook-Nutzerdaten an Cambridge Analytica sei dabei auch ein Grund gewesen, die Entwicklung eines eigenen Messenger-Dienstes zu beginnen. Die chinesische Plattform Sina Weibo kündigte an, keine homosexuellen Inhalte zu löschen. Der Standard.at berichtet, dass die Plattform Weibo am Montag von ihrem Vorhaben abrückte, homosexuelle Inhalte auf der Plattform zu löschen. Weibo hatte letzten Freitag angekündigt, gewaltverherrlichende Inhalte, Pornografie und homosexuelle Inhalte zu überwachen und zu löschen. Daraufhin gab es Kritik am Vorgehen gegen Homosexualität, sowohl von Seiten der Nutzer als auch von dem Parteiorgan Volkszeitung. Dabei fordere die Volkszeitung Toleranz gegenüber Homosexualität, da diese so normal sei wie Bisexualität. Bereits seit 1997 ist in China Homosexualität straffrei. Das war's auch schon mit den Mediennachrichten, Kurznachrichten für den 18.04. Viel Spaß noch bei den Rest der Mediennachrichten.
Achtung, Achtung! UKW wird abgeschaltet! Dies hier sind die letzten Minuten Radio, die Sie noch hören werden. Achtung, Achtung! UKW wird abgeschaltet! Das hier sind die letzten Minuten Radio, die Sie noch...
Ja, gut, okay.
Ganz so dringend ist die Angelegenheit jetzt doch nicht. Aber es schieben trotzdem eine ganze Menge Radios schon mal ordentlich Panik. Ab Sommer werden 10 Millionen deutsche Bürger kein Radio mehr hören können. Die Situation sieht eigentlich ganz anders aus. Zwar wird die Übertragung von UKW-Radio zurzeit tatsächlich in einigen Ländern abgestellt, zum Beispiel in Norwegen, aber es sollen nicht die Radios an sich verschwinden, nur eben in Zukunft über Digitalradio oder Internetradio übertragen werden. Das klingt vielleicht auch erstmal ein bisschen beunruhigend, denn nach Umfragen hatte 2015 etwa jede 10. Haushalt in Deutschland ein Digitalradio und auch viele alte Autos empfangen nur UKW. Aber der Umstieg von UKW auf Digitalradio liegt in Deutschland eigentlich noch in weiter Ferne. Hinter der so gefürchteten UKW-Abschaltung steckt eigentlich was ganz anderes.
Bisher war das eben alles aus einer Hand. Die Media Broadcast hat sich darum gekümmert, dass eigentlich für fast alle Radiosender in Deutschland musste man diese Firma fragen, wenn man eine Sendeleitung, einen Sender und eine Antenne auf einem Funkturm haben wollte. Und die waren halt lange Zeit Monopolist. Und das hat man versucht zu ändern. Man wollte diesen Markt liberalisieren und wollte eben, wie man es vom Stromnetz kennt, wollte man, dass da eben mehr Anbieter am Markt sind. Und ein Schritt, den die Media Broadcast dann gemacht hat, ist zu sagen, wir verkaufen unsere Antennen, wir verkaufen unsere Sender und dann können verschiedene andere Firmen kommen, können das einkaufen und können dann das Gleiche machen, was die Media Broadcast jetzt schon macht, nämlich Sendenetzbetreiber sein. Und da ist jetzt am Ende des letzten Jahres etwas passiert, dass eben nicht neue Technikfirmen gekommen sind, die als Sendenetzbetreiber diese Sender und Antennen gekauft haben, sondern die Antennen haben Finanzdienstleister gekauft. Also Leute, die eigentlich Geld mit Geld verdienen, die im Zweifelsfall überhaupt keinen Bezug zu der Materie UKW-Rundfunk mitbringen und müssen natürlich jetzt irgendwie diese Antennen teurer weitervermieten an Firmen, die dann eben diesen Sendenetzbetrieb machen. Und über diese sozusagen teuer neu zu vermietenden, eigentlich alten Antennen, darüber hat sich jetzt so eine Art Streit entsponnen oder eine Problemstellung. Und das kann eben alle Sender treffen, dass sie eben plötzlich mehr Geld ausgeben müssen, um genau das Gleiche zu haben wie vorher. Und das hat man sich halt nicht mit dieser Liberalisierung versprochen, dass man eben... Man hat eigentlich gedacht, es wäre übelst toll, man kann dann aus 5 Anbietern wählen, der am besten zu einem passt, der eben irgendwie das beste Angebot macht.
Das meint unser Korax-Techniker Daniel. Die Drohung, dass UKW abgeschaltet wird, ist zurzeit wirklich nicht mehr als das. Eine Drohung. Gedroht wird den Radios und den neuen Sendernetzbetreibern, damit diese sich an einen Tisch setzen und neue Verträge aushandeln. Bis Juni wird Media Broadcast auch unbezahlt das Sendernetz noch weiter betreiben. Und das, obwohl der Verkauf an die Sendernetzbetreiber schon abgeschlossen ist. UKW wird dann ab Juni nur da abgeschaltet, wo sich Radio und der neue Sendernetzbetreiber nicht auf einen Vertrag einigen konnten.
Tatsächlich hatten viele der nicht kommerziellen Radios, der freien Radios gedacht, dass das eine gute Chance wäre, um selbst sozusagen Sendernetzbetreiber zu werden, sich selbst Antenne und Sender zu kaufen und damit unabhängig zu sein. Es gibt ein paar, die es geschafft haben. Es gibt ein paar, die Antennen gekauft haben. Es gibt ein paar, die einen eigenen Sender gekauft haben. Aber insgesamt, wenn wir mal so in der bundesdeutschen freien Radioslandschaft schauen, werden es wahrscheinlich unter 10% bleiben. Der Rest ist schon relativ fest gebunden an Notwendigkeiten und das heißt für Radio Coax zum Beispiel, dass wir eben alles, was Sendebetrieb ist, über unsere Medienanstalt geregelt bekommen, dass wir da sozusagen nur ein Mitspracherecht haben, aber nicht alleine entscheiden können, wie die Sachen passieren. Und in anderen Fällen, wie zum Beispiel in Sachsen, sind die nicht kommerziellen Radios nur Partner von anderen kommerziellen Radios, die mit auf der gleichen Frequenz senden, zu unterschiedlichen Zeiten. Also da gibt es ein Frequenzsplitting. Und natürlich werden sich da Sendenetzbetreiber im Zweifelsfall erstmal mit demjenigen hinsetzen, der da den größeren Teil des Geldes bezahlt und dann erst die kleineren Fragen. Also man ist da schon an manchen Stellen so ein bisschen eingeklemmt.
Nur weil das absolute Monopol von Media Broadcast jetzt kein Monopol mehr ist, ist also nicht plötzlich alles perfekt. Und irgendwie war das zu erwarten. Ob die Situation sich jetzt aber für die Radiostation bessert Oder ob in einigen Monaten wirklich plötzlich 10 Millionen Menschen kein Radio mehr empfangen können. Das werden wir sehen oder eben hören. Sicher ist aber, vom Abschalten der UKW-Radios hat niemand etwas. Weder die Sendernetzbetreiber, die dann kein Geld bekommen, noch die Radios oder die Verbraucher. Also auch wenn es in diesem Sommer an einigen Orten zu Ausfällen kommt, dann liegt das eher daran, dass die Verhandlungen um Sendeplätze wohl noch laufen und nicht, dass es nie wieder Radio in diesem Ort geben wird. Und in der Sendepause kann man Radios wie zum Beispiel Radio Korax natürlich auch weiter auf radiokorax.de im Livestream hören. LGBT+ Gleichberechtigung ist nicht nur in Deutschland ein aktuelles Thema. In vielen anderen Ländern gibt es noch viel kompliziertere Verhältnisse, was die Anerkennung von Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transgender-Menschen angeht. Genaueres dazu wird bald in einem Dokumentarfilm zu sehen und zu hören sein.
Homosexuality is forbidden in Morocco.
LGBTI people will suffer most, but also will survive.
Das waren Eindrücke von Protesten der LGBT-Bewegung weltweit. Ihre Anliegen und die Stimmen ihrer Protagonisten sollen in einem Dokumentarfilm versammelt werden. Der trägt den Titel Queer Lives Matter. Hinter dem Filmprojekt steckt Markus Kowalski. Er ist Filmemacher, Politikwissenschaftler und er berichtet seit vielen Jahren über Themen der LGBT-Bewegung, unter anderem für queer.de. Für seinen Film hat er sich auf eine Reise um die Welt begeben und dabei Aktivistinnen getroffen, die für die Rechte von Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transgendern kämpfen. Aus der Recherche und dem Material soll nun ein 30-minütiger Dokumentarfilm entstehen. Ein Film über mutige Menschen, die trotz Repression ihre Stimme für die Gleichberechtigung aller erheben.
Vor einem Jahr habe ich in Griechenland gewohnt und bin da mit LGBT-Aktivisten das erste Mal so in Berührung gekommen und fand das plötzlich total aufregend und voll spannend. Also seitdem ich mich selber auch mit so einem Blog für die Rechte von Schwulen eingesetzt habe, dachte ich so, ja, das ist eigentlich ein interessanter Aktivismus, weil es den irgendwie in jedem Land gibt und es gibt überall so dieselbe Symbolik und so dieselben Ziele, aber irgendwie ist es auch überall so ein bisschen anders und deswegen dachte ich, ja, da möchte ich gerne mal zu jungen Aktivistinnen, die da sich für ihre Rechte und für die Rechte von anderen einsetzen.
Queer Lives Matter soll auf die prekäre Situation Betroffener in den unterschiedlichsten Regionen der Welt aufmerksam machen und die Menschen zu eigenem Handeln anregen. Wie organisieren sich Transgender in Indien für Anerkennung? Mit welchen Ängsten müssen Lesben in Südafrika leben? Was können Homosexuelle in einem Land wie Marokko erreichen, in dem Homosexualität gesetzlich verboten ist? Und wie kann man in der Türkei Widerstand formen, wenn man als Aktivist staatlich verfolgt wird? Markus Kowalski hat viele Fragen gestellt und eine wichtige Erkenntnis gewonnen.
Ich komme eigentlich so ein bisschen auf den Schluss, dass die Probleme in den einzelnen Ländern und in den einzelnen Regionen und Dörfern und Städten oft unterschiedlich sind, aber dass das Ziel eigentlich für alle ist, dass sie nach Anerkennung suchen und nach Gleichberechtigung. Ja, es geht nicht um eine Sonderbehandlung von Lesben und Schwulen, sondern es geht darum, dass sie ihr Leben leben können, wie sie wollen und dass sie rechtlich die gleichen Rechte und Pflichten haben wie alle anderen auch. Und dieses Ziel ist sozusagen das, was sich meiner Meinung nach global durch alle Länder und alle Regionen hindurchzieht.
Die Dokumentation wird verschiedene Geschichten erzählen, von unterschiedlichen Menschen mit dem gleichen Ziel. Geschichten von Sexualität, Geschlecht, Flucht, Gesetzen und Anerkennung. Im Titel des Projekts Queer Lives Matter verbindet Markus Kowalski die LGBT-Aktivisten mit einer Bewegung in den USA, in der er einige Parallelen sieht.
Also ich verstehe diesen Titel eben schon natürlich als eine Hommage oder als eine Würdigung an die Black Lives Matter Bewegung. Ich finde Black Lives Matter einfach sehr spannend, weil es eine Bewegung ist, die einfach in den letzten Jahren neu entstanden ist, weil sie eben junge Aktivistinnen und Aktivisten anzieht, die sagen, wir haben keinen Bock mehr auf Ungleichbehandlung oder eben auch auf Gewalt und auf lebensbedrohliche Situationen, sondern wir treten jetzt für unsere Rechte ein und wir wollen, dass das endlich aufhört. Und ich habe das Gefühl, dass so ein ähnlich kämpferischer Geist auch unter jungen LGBT-Aktivistinnen anzutreffen ist.
They've taken everything from me. And the only thing I have now is my life, is my freedom. And I'm gonna I'm gonna fight for it.
This activism is not just about LGBT people, it's about all the people in the world.
We need as many hands we can get in order for us to continue with our work that we're doing.
Bald soll das Dokumentarfilmprojekt beendet sein. Viele Arbeitsschritte sind bereits erledigt, allerdings braucht Markus Kowalski noch finanzielle Unterstützung für den finalen Schnitt und die Soundproduktion. Auf der Crowdfunding-Plattform startnext.de hat er dafür die Projektseite Queer Lives Matter eröffnet.
Wir werden überwacht. Was wir tun und lassen, mit wem wir in Kontakt stehen, welche Bücher und welche Musik wir mögen, alles wird registriert und analysiert. Das Internet ist ja prädestiniert dazu. Es gab beispielsweise schon einen bekannten Fall, in dem eine junge Frau Post mit Werbung für Windeln und anderen Produkten für Neugeborene bekam. Das Erschreckende dabei ist, dass diese Frau selbst noch nicht wusste, dass sie schwanger ist. Doch durch ihr Verhalten konnte analysiert werden, dass in einiger Zeit ein Kind geboren wird. Durch diesen und ähnliche Fälle ist das Bewusstsein bei vielen Menschen gewachsen. Das zeigt sich auch bei Messengern. Unumstrittene Nummer 1 ist da wohl immer noch WhatsApp. Dieses gehört mittlerweile zu Facebook und dies sorgt häufig für Unwohlsein. Besonders nach dem neuesten Datenskandal, bei dem mehrere Millionen Facebook-Nutzerdaten an ein Analyseunternehmen weitergegeben wurden, gewinnen sichere Messenger-Alternativen an Zuwachs. Einer dieser Messenger ist Telegram. Dieser Nachrichtendienst wurde 2013 von Pavel Durov, einem russischen Milliardär, gegründet. Er ist kostenlos und verspricht, keine Informationen seiner Nutzerinnen und Nutzer zu sammeln. Telegram bietet zudem eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung an. Bei dieser liegen die Keys zum Entschlüsseln ausschließlich auf den Geräten der Teilnehmenden, was eine Überwachung von außerhalb deutlich erschwert. Dass dies Regierungen in verschiedenen Ländern sauer aufstößt, ist nicht verwunderlich. In Russland wurde diese Situation zum Gegenstand eines Gerichtsverfahrens. Der vorläufige Ausgang des Verfahrens ist ein Verbot des Messengers in Russland.
Die Klage kam von der Aufsichtsbehörde, Roskomnadzor. Der Grund für diese Klage ist, dass die Behörden in Russland gerne einen Weg finden würden, um an Botschaften zu kommen, an die sie sonst nicht kommen, also digitale Chats sozusagen. Und Telegram hat sich geweigert und dann ist das quasi der absolut letzte Weg gewesen, der den Behörden sinnvoll erschienen ist.
Das war Hakan Tanriverdi. Er ist Redakteur bei der Süddeutschen Zeitung. Unsere Korrespondentin in Moskau, Maria, hat sich ebenfalls mit den Vorfällen beschäftigt.
Naja, also dieses Hin und Her zwischen Roskomnadzor und Telegram ging seit 2016. Telegram wurde zwischenzeitlich auch zu einer hohen Geldstrafe verurteilt. Aber auf die anhaltenden Forderungen von Roskomnadzor, diese Verschlüsselungsmethoden herauszugeben, hat er nicht reagiert bzw. abgelehnt. Und daraufhin hat Roskomnadzor, also diese Kommunikationsaufsichtsbehörde, am 6. April eine Klage eingelegt, darüber, dass Telegram auf dem Territorium Russlands blockiert werden soll. Und am 13. April wurde ein lokaler Moskauer Bezirksgericht hat das auch so beschlossen, dass Telegram blockiert werden soll. Und das sollte am 16. April losgehen und ist auch stattgefunden.
Die Sperrung Telegrams ist in Russland von besonderer Brisanz. In Deutschland wird Telegram bevorzugt als Nachrichtendienst genutzt. In Russland hingegen dient es als Plattform für den Austausch von Nachrichten und viele JournalistInnen nutzen Telegram für ihre Arbeit.
Urteil brisant macht, dass Telegram genutzt wird von 200 Millionen Nutzern weltweit. Das ist eine also sehr breite Nutzerbasis, ein sehr populärer Dienst und der wird jetzt in Russland nicht mehr funktionieren. Das heißt, alle Personen, die sich darauf verlassen haben, die mit ihren Freunden, Kontakten, Kollegen, Kolleginnen sich unterhalten über diese Chat-App, werden es nicht mehr tun können und da riskiert man natürlich als Staat immer, klar, die Leute regen sich auf und was passiert da? Das ist ein weiterer Schritt quasi, indem man der einem zeigt, okay, die Kommunikation, die wir führen, wird eingeschränkt. Freie Wege, miteinander zu reden, die nicht überwacht werden, werden weniger. Das passiert natürlich auch in anderen Staaten. In Russland ist es nun auch eben bei Telegram.
Russland, das sich selbst als Republik bezeichnet und damit laut Definition eine dem Gemeinwohl dienende Politik verfolgen sollte, schränkt ja rigoros die freie Kommunikation ein. Die Regierung möchte offensichtlich nicht, dass die Menschen unkontrolliert und privat miteinander Nachrichten und Informationen austauschen können.
Also ich glaube, die politische Komponente ist relativ einfach zu benennen. Also ne, die Argumentationskette ist, wir wollen dieses Land besser beschützen vor Terroranschlägen. Deshalb brauchen wir einfach bestmögliche Einsicht in die Kommunikation. Telegram verbietet es, rein technisch. Die Nachrichten sind nur lesbar für Sender und Empfänger. Und der Staat bleibt da draußen. Das ist ein Problem, das man auch in Deutschland hat, klarerweise. Jedes Land muss sich Wege und Mittel überlegen, um diese Kommunikation knacken zu können. Und wenn sie es nicht knacken können, was hier der Fall zu sein scheint, gehen sie halt zum Anbieter selbst und sagen, hey, entweder du gibst uns da einen Weg rein oder aber wir sorgen dafür, dass dein Dienst nicht mehr verfügbar ist. Dieser politische Kontext sozusagen, in dessen Rahmen das alles stattfindet, ist nominell Bekämpfung von Terror.
Es wird ja häufig über die Terrorbekämpfung gesprochen. Aber die Sperrung führt auch dazu, dass die Informations- und damit auch die Pressefreiheit eingeschränkt wird. Die Sperrung Telegrams könnte außerdem dazu führen, dass auch andere Messenger in Zukunft eingeschränkt werden.
Also ob es juristisch ein Präzedenzfall ist, kann ich nicht beurteilen. Das Hauptproblem ist natürlich, dass es ein Hase- und Igel-Spiel ist. Wenn Telegram gesperrt wird, dann schaut man halt, was die Alternativen sind und ob es Alternativen gibt. Es gibt eine andere App, die nennt sich Signal. Die versucht, den eigenen Traffic zu verschleiern, damit es nicht so einfach zu blockieren ist. Aber ich glaube, wenn man es ganz einfach herunterbricht auf die wesentliche Komponente, dann ist es, glaube ich, am Ende des Tages schwierig, als einfacher Bürger und einfacher Bürgerin auf Mittel und Wege auszuweichen, die einem die Kommunikation erleichtern. Klar ist es möglich und Leute, die technisch versiert sind, werden auch Wege finden. Apps wie Signal erleichtern das. Aber ganz grundsätzlich ist das Problem, wenn ein Staat es darauf abgesehen hat, die Kommunikation zu beschneiden, dann wird ein Großteil der Menschen auch sich dagegen nicht wehren können.
Die Verantwortlichen von Telegram haben nun einen Monat Zeit, um gegen das Urteil in Berufung zu gehen. Abgesehen von der Entrüstung um den Zustand sind die Menschen längst darum bemüht, durch technische Tricks die Sperrungen zu umgehen. Online wird laut Maria rege darüber diskutiert und Tipps und Tricks werden ausgetauscht. Währenddessen schreitet die Sperrung weiter voran und macht dabei auch vor anderen Webseiten keinen Halt.
Mittlerweile sagt zum Beispiel Medusa, das ist eine russische unabhängige Nachrichtenseite, meldet sie, dass russische Kommunikationsaufsichtsbehörde fast 16 Millionen IP-Adressen von Amazon und Google gesperrt bzw. blockiert, weil Telegram deren Server und deren IP-Adressen für Proxy-Dienste nutzt. Und es ist sehr viel aufgewirbelt, gerade im russischen Internet. Es kommen fast stündlich hier Aktualisierungen, welche Webseiten sind runter, welche IP-Adressen, welche Seite, welche Dienste blockiert wurden. Gleichzeitig meldet Telegram über ihre Kanäle und auch oppositionelle Medien, dass Telegram weiterhin mehr oder weniger nutzbar ist, mehr oder weniger stabil, weil stellenweise bricht es wirklich ein. Aber sie berichten sehr stolz darüber, dass sie es geschafft haben, den Dienst weitestgehend zugänglich zu behalten für die Nutzer.
Trotz der Sperrungen scheint Telegram also noch zu funktionieren. Das zeigt, dass es für die Regierung sehr schwierig ist, die Sperrung konsequent durchzuziehen und dass der Widerstand nicht verstummt. Es bleibt zu hoffen, dass es in Russland auch in Zukunft möglich sein wird, anonym und sicher zu kommunizieren. So, wie es sich in einer modernen Welt gehört.
Tweet der Woche.
In den letzten Wochen gab es an dieser Stelle Informatives und Politisches zu hören. Das ist eine Seite des Kurznachrichtendienstes Twitter. Twitter ist aber eben auch Unterhaltungsmedium. Und auf diese Seite schauen wir in dieser Woche beim Tweet der Woche. Da gab es vom User @n1yuu, auch Iggy genannt, ein Crossposting, also ein Post, bei dem Inhalte einer anderen Plattform auf Twitter wiedergegeben wurden. Es begann alles mit diesen Posts. Harry Potter's German name would be Harald Töpfer. Du bist ein Zauberer, Harald Töpfer. Und nur du kannst Thomas Rätsel besiegen. Dabei blieb es freilich nicht, es ging weiter. Voldemort in der Kammer des Schreckens. Thomas Rätsel ist, fuchtelt herum, Lord Voldemort. Harald Töpfer, kurze Frog. Wie genau bist du nur mehr auf den Namen käme? Darauf nochmal eine Erwiderung. Harald Töpfer auf Bayerisch würde ich sofort lesen. 10 von 10. Ab da verselbstständigte sich der Gedanke des bayerischen Harald Töpfer und eine ganz eigene Geschichte ersponn sich. Wie Sie mitbekommen haben, bin ich des Bayerischen nicht sonderlich mächtig, also lassen wir uns jetzt von Elli mit der Geschichte vom Harald Töpfer verzaubern.
Geschichten von der Zaubererschule Wildschweinwarzen. Die fantastischen Abenteuer vom Töpfer Harald und seiner Freund, dem Wiesling Ronald und der Hofer Hermine und wie es den schrecklichen Graf Todessturz besiegt haben. Professor Taumeltür, Professorin von Gallenwert, Mundliebgut, Neustadt Langboden und a vom lieben Heupriesen Verhärmung. Doch es gibt nicht nur gute Leute in Schloss Wildschweinwarzen. Der Harald hat auch Feind in die eigenen Reihen, besonders die Leute vom Hause Schleich, denen ist nicht zum Trauen. Wie zum Beispiel am Professor Heftig Schnapp oder dem Harald seinem eigenen Mitschüler Drache Bösglaub, dem Grippedem. Also, seid bereit für ein magisches Abenteuer, das sich gewaschen hat.
Ja, soweit für diese Woche vom Tweet der Woche. Und vielleicht machen wir ja dann nächste Woche die Fortsetzung. Mit den Geschichten vom Sternenkrieg, mit der Hauptfigur Lukas, dem Himmelläufer und Hagen Einzelgänger. Gell? Also bleiben Sie uns treu, bleiben Sie uns gewogen und schalten Sie auch nächste Woche wieder ein. Servus, macht's gut. Fertig.
Dann geh mal wieder arbeiten.
Gehst mal wieder arbeiten, gell?
Ja, und damit sind wir auch am Ende der Mediennachrichten. Am Ende der Mediennachrichten angekommen für den 18.04.2018. Und wenn ihr diese Mediennachrichten nachhören wollt, dann könnt ihr das auf radiokorax.de oder auf freieradios.net tun. Und jetzt wünsche ich euch sehr viel Spaß weiter im tagesaktuellen Programm.